Kapitel 5 von Vers 8 ab.
Hier im verlesenen Abschnitt, da werden wir nun in Vers 8, und ich möchte schon sagen, die nächsten Verse sind hochaktuell. Es heißt, seid nüchtern. Wir sollen nüchtern sein, sagt Gottes Wort. Und zwar könnten wir sagen, dass solche, die nicht nüchtern sind, Schlafende, als Schlafende gefunden werden, denn seid nüchtern, wacht. Nüchternheit und Wachsamkeit liegen auf einer Ebene. Damit können wir sagen, dass solche, die nicht nüchtern sind, das Evangelium nicht hinausbringen, denn die verschlafen die Zeit. Das sind Unnüchterne. Hier nach dem Worte Gottes. Wir schlagen im Neuen Testament 1. Thessalonicher 5, den Vers 6 auf. Da wird uns das noch einmal präzisiert. Denn die da schlafen, 1. Thessalonicher 5, Vers 6, da wird von denen geredet, die da schlafen. Also lasst uns nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Ein ganz klares Wort. Die Dinge hängen einfach zusammen, dass wir nicht nüchtern sein können, während wir verschlafen. Wir sind nur dann nüchtern, wenn wir wachsam sind. Und die Dinge gehören nun einzeln betrachtet, in welche Lebensgebiete sie Anwendung finden. Es ist interessant, die Dinge dann zu untersuchen. Nun, warum sollten sie wachen? Weil sie nicht schlafen sollten. Wenn sie nämlich geschlafen hätten, dann wäre der böse Feind gekommen. So wird auch im Neuen Testament gesagt, wenn der Herr des Hauses gewusst hätte, zu welcher Stunde der Dieb gekommen wäre, dann würde er wohl gewacht haben, nicht wahr? Der hätte nach eingeleuchtet. Aber der Dieb meldet sich nicht an, weder durch ein Ferngespräch noch postalisch. Der meldet sich nicht an, sondern er überrascht. Und das entspricht seiner Gewinnesabsicht, dass er unangemeldet erscheint, um plötzlich Verderben zu bringen. Dieser, von dem hier geredet wird, er wird unser genannt. Es ist unser Widersacher. Ein tolles Ding, dass das der unsere ist. Das ist unser Widersacher, sagt Gottes Wort. Mit dem haben wir es zu tun, auch dann, wenn wir das nicht wollen. Und wir haben nur dann Sieg, wir haben nur dann Überwindung, wenn wir wachsam sind und ihm im Glauben begegnen. Dann heißt es, euer Widersacher der Teufel. Er geht. Interessant ist, dass im Urtext für das Wort Widersacher Gerichtsgegner steht. Urtextlich heißt es, euer Gerichtsgegner. Das ist interessant. Ich bin ja ein ganz klein wenig nachgegangen, was bedeutet Gerichtsgegner. Wenn wir lesen Gegner, ist es klar. Ein Widersacher ist ein Gegner. So wie er einstmals gegen Christus gestanden hat, so widersteht er auch uns. Und zwar in all den Dingen, in denen wir dem Herrn Jesus nachfolgen. Da wird er immer der Gegenspieler sein und bleiben. Er ist ein Gerichtsgegner, und zwar deshalb, weil wir ihm in einer besonderen, abschließenden Art im Gericht begegnen werden. Dieses kommende Gericht ist vorausgesagt über diesen, den Gottes Wort Widersacher und Teufel nennt. Er wird sicherlich gefällt. Er wird zu Fall gebracht. Von ihm wird gesagt, dass er umhergeht wie ein brüllender Löwe. Nun, ich bin auf diesen Straßen Frankfurts noch keinen brüllenden Löwen begegnet, aber ich weiß, war schon im Zoo, da hat es da Mordsgespektakel, da war irgendwas los und die haben da riesig getrompetert, da so ein paar Löwen. Das hört man, wer weiß wie weit. Ich war da in der Nähe vom Zoo, da hörte ich die Löwen brüllen. Nun ja, vielleicht hat es da was zu fressen gegeben. Dieser Löwe geht umher, sagt Gottes Wort, brüllend. Der meint, dass er was findet. Unter wen? Das ist euer Feind, euer Gegenspieler. Er will euch zur Speise werden. Jawohl, er will uns verspeisen, er will uns abservieren. Wir sollen wachsam sein. Wir sollen nicht in eigener Ausrüstung ihm begegnen. Nun, wir wollen hier ganz klar sehen, er kommt als brüllender Löwe und er ist aber auch der gleiche nach 2. Korinther 11, Vers 14, in dem er als Engel des Lichts erscheint. 2. Korinther 11. Da wird er uns als ein Engel, er erscheint als Engel des Lichts. Und wenn er nicht brüllt, dann ist er dasselbe. Er ist also der gleiche, ob er brüllt oder nicht brüllt. Nicht wahr? Und das ist seine gewaltige Macht. Und wenn er nicht brüllt, da lügt er, nämlich weil er da sein Brüllen verborgen hält. Und in dem Moment, wo er nicht brüllt, da lügt er, denn von Natur aus ist er ein Brüllender. Er ist also unentwegt in der Lüge. Und wir müssen vorsichtig sein. Aber Gott hat vorausgesagt, auch wenn er in Gestalt eines Engels des Lichts kommt, er ist der gleiche, aber am Ende, da sagt Gottes Wort, dass wir wissen sollen in Römer 6, Vers 3, wir sollen etwas wissen. Das ist gut, dass wir es wissen. Und durch die Mitteilung des Wortes Gottes, da sagt Paulus zu den Römern, wisset ihr nicht, dass ihr Engel richten werdet. Und wir wissen, dass der Satan gerade der Oberste der Engel ist. Er ist ein abgefallener Engelsfürst, der Höchste der Engelwelten einstmals. Wir werden ihn nach dem Worte Gottes richten müssen. Wir werden das Urteil über ihn aussprechen. Eine gewaltige Sache. Nun, wenn er über sein eigenes Urteil, das wir über ihn fällen müssen, reden werden, da wird er weder in der Verborgenheit als Engel des Lichts auftreten, denn dann ist er im Licht offenbar geworden. Und schon gar nicht mehr brüllen. Da wird von beidem nichts mehr sein, also keine Lüge mehr. Dann steht er der Wahrheit, nämlich dem Herrn der Herrlichkeit, Jesum gegenüber. Nun, wir haben die Eigenschaft mitgeteilt, er geht umher. Wir lesen ganz kurz Hiob. Schlagen Kapitel 1 auf. Das ist vor den Psalmen. Hiob. Da haben wir den in Kapitel 1, den Vers 7. Und Jehova sprach zu Satan, wo kommst du her? Und Satan antwortete Jehova und sprach vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln auf ihr. Das ist ein Umherirrender, aber kein Aramäer. Wie einstmals der Vater des Glaubens sagte, dass von ihm geredet ist, mein Vater, mussten sie bekennen, die Israeliten, war auch ein umherirrender Aramäer. Er ist ein Umherirrender mit der Absicht zu täuschen, durch Engelhaftigkeiten des Lichts und zu brüllen wie ein Löwe. Wir haben für beides eine Medizin. Auch wenn er versucht, uns zu verschlingen. Vers 9. Dem widersteht standhaft im Glauben. Urtextlich heißt es durch Glauben. Dem widersteht beständig durch Glauben, heißt da. Wir können also sagen, dass es keine Überwindung außer durch und im Glauben gibt. Auch des Bösewichts. Und all der Exzesse, die er anfädelt und deren Geschichten er sich bedient. Nun, es ist wunderbar, dass wir auf der anderen Seite dann gleich gesagt bekommen, was nun das Gegenstück dazu ist. Wir sollen ihm standhaft im Glauben widerstehen, er ist längst gefällt, zur Erde gefällt. Er hat keinen Bestand im Augenblick unseres Glaubens. Damit wird offenbar, wenn wir der Lüge dieses Helden, der Verkettung von Trickspielereien anheimfallen, dass wir nicht im Glauben genügend gefestigt sind. Jakobus 4 sagt ganz klar, Vers 7, unterwerfet euch nun Gott, also Glauben. Denn ich kann nicht glauben, indem ich mich nicht Gott völlig und restlos unterwerfe. Unterwerfet euch nun Gott, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Das ist das hier. Jakobus hat die gleichen Glaubenserfahrungen gemacht wie ein Petrus und er kann ihnen keine andere Medizin sagen, als wie im Glauben standhaft widerstehen. Er wird fliehen, sagt Gottes Wort. Das gilt auch heute noch. Und nun sagt Gottes Wort, wenn wir schon im Glauben standhaft ihm widerstehen, in beiden Erscheinungsbildern und alles, was dazwischen liegt, so sollen wir wissen, und jetzt kommt's, dass diese selben Leiden vollziehen sich an eurer Brüderschaft, die in der Welt ist. Wir sollten nicht sagen, wir werden allein angefochten. Das sollten wir nie von uns halten, sonst ist da schon Lüge Satans. Die Bibel sagt, solches geschieht, wir wollen es nochmal lesen, da ihr wisset, nicht vermutet, dass dieselben Leiden sich vollziehen an eurer Brüderschaft, die in der Welt ist. Es gehört geradezu dahin, wo Welt ist, und wenn wir schon noch als Kinder Gottes in dieser Welt sind, dann können wir zwar nicht aus der Welt herausgehen ohne Ruf Gottes. Wir sind hineingestellt, obgleich wir, wie der Apostel sagt, nicht von der Welt sind, aber wir sind noch in der Welt. Wir haben nicht den Geist der Welt, aber wir leben in der Welt als Abgesonderte von der Welt. Das ist unsere Stellung. Abgesondert von dem Geist der Welt. Geschwister, das ist das Geheimnis eines gottseligen Wandels, dass wir vor Gott inne werden und eingestehen, dass unser Erscheinungsbild, wie wir uns im Lichte unseres eigenen Blickes erkennen, nicht gleichzusetzen ist mit dem Blick Gottes, wie Gott uns sieht. Und dass wir von ganzem und tiefstem Herzen danach streben, gottähnlicher zu werden unter der Anleitung seines Wortes. Wenn wir das aus tiefstem Herzen befolgen, widerstehen wir im Glauben standhaft. Damit er, unser Herr, uns bewahren. Vor jedem Fall. Es vollzieht sich an der Brüderschaft, an allen Kindern Gottes. Nun kommt der gewaltige Satz des Trostes in Vers 10, den wir uns jetzt zuwenden wollen. Da heißt es, der Gott aller Gnade aber. Wisst ihr, da sind wir nicht ausgeschlossen. Weil die Gnade Gottes für uns da ist. So ist er der Gott nicht nur vieler Gnade, sondern aller. Jetzt musst du kommen mit einem persönlichen Problem und solltest dieses Problem anschauen als ein Problem, das durch die Gnade Gottes etwa nicht überwunden sei. Das gibt's nicht. Der Gott aller Gnaden aber, der euch berufen hat, er ist Gott der Gnade. In all den Dingen in seiner Gnade für solche da, die berufen sind. Nun müssen wir Acht haben, dass wir nicht allein das Recht als Kinder Gottes haben, dieses Wort für uns zu beanspruchen. Die Gnade Gottes ist nicht nur für seine erlösten Kinder da, sondern für alle solche, die berufen sind, von denen Gottes Wort sagt. Viele sind berufen, wenige aber auserwählt. Nicht alle Berufenen sind Kinder Gottes, aber alle Kinder Gottes sind berufen. Das ist der Unterschied. Die Welt ist dazu berufen, durch die Herrlichkeit des Werkes Jesu am Kreuz zu Jesus zu kommen und ewiges Leben zu empfangen. Das ist die Bestimmung der Welt. Sie sind berufen dazu von Gott her. Denn Gott will nicht, dass irgendjemand verloren werde, sondern alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist die Absicht und der Wille Gottes. Damit sind sie berufen. Fürs Evangelium und durchs Evangelium zu ewigem Leben. Die nun dieses ewige Leben sich schenken lassen, nach der Gebrauchsanweisung und Rezeptpflicht des Neuen Testaments, die lassen sich dieses ewige Leben schenken durch die Abwaschung aller Sünden von uns. Und wir wissen, dass solche, die nun durch ihn geheiligt sind, durch Jesus, und dass sie errettet sind für Zeit und Ewigkeit. Und damit wird offenbar, dass diese Berufenen, die sich haben retten lassen, eine andere Stellung einnehmen als solche, die berufen sind und haben sich nicht retten lassen. Die Berufung errettet nicht. Hoffentlich verstehen wir es. Die Berufung selbst ist nicht Errettung, sondern die Berufung bringt uns in den Zustand, errettet zu werden. Durch was? Durch die Gnade Jesu. Denn das Kommen Jesu vom Himmel her ist der Ausdruck göttlicher Gnade mit verlorenen Menschen. Wunderbare Botschaft Jesu. In dieser Gnade, von der wir hier in Vers 10 reden, sie hängt ursächlich zusammen mit den zuvor gesprochenen Worten 8 und 9. Und zwar, der nun uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit. Wodurch? Durch Christo Jesu. Es gibt keine Berufung außer in Christo. Es gibt keine Herrlichkeit außerhalb Jesu. Und deshalb sind wir solche, die nun berufen worden sind, zu ewigem Leben, weil wir die Herrlichkeit schauen, weil Jesus Christus aus der Herrlichkeit des Himmels gekommen ist und das Werk der Erlösung vom Kreuz auf dieser Erde vollbracht hat und er wieder hinaufgestiegen ist, in die Herrlichkeit des Himmels jetzt zur Rechten der Majestät thronend sitzt. Und er sagt, ich werde alle zu mir ziehen. Da meint er nicht alle Menschen, alle Berufenen, sondern solche, die errettet sind. Solche, die auserwählt sind. Und die will er alle zu sich ziehen. Und zwar dann nachdem. Und dieses Wort nachdem drückt aus, dass die Helligkeit erst geschaut wird, nachdem wir eine kleine Zeit gelitten haben. Eine kleine Zeit haben wir gelitten. Aber hier wird klargestellt, er selbst wird euch vollkommen machen. Auf welche Zeit bezieht sich das vollkommen machen? Ist interessant. Wir müssen aufpassen. Lesen wir es erst gut durch. Ist hier die Ewigkeit gemeint? Oder ist nicht die Ewigkeit gemeint? Ist ein bisschen schwer. Jawohl, es bezieht sich auf die irdische Zeit. Interessant. Es bezieht sich auf die irdische. Ihr wollt es gleich reden, warum? Er wird uns vollkommen machen, Komma, befestigen, kräftigen, gründen. Das sind die Dinge, wieder. Er will uns befestigen, kräftigen Gründen. Wir brauchen in der Sinneshelligkeit keine Befestigung mehr. Wir bedürfen nicht mehr unserer Bodenständigkeit bewusst zu werden durch Fundamentalismus. Da sind wir dort, was wir hier, wovon wir geredet wird. Da brauchen wir keine Erneuerung und Befestigung mehr. Da ist Jesus unser Licht und wo Licht ist, da gibt es überhaupt nichts mehr. Da gibt es keine Schwachheit mehr. Natürlich freuen wir uns deshalb, gerade weil wir hier im Zustand des Fleisches in einer Welt sind, die nicht unsere Milieu ist. Da sehnen wir uns natürlich nach dort, nach diesem Augenblick, nach diesem Zustand der Herrlichkeit, wo wir nicht mehr bangen brauchen um jenen, der hier als brüllender Löwe hindurchgeht. Und wenn es hier heißt, dass er uns vollkommen machen will, da heißt es, diese Vollkommenheit drückt unser absolutes Befestigtsein in Christo Jesu aus, feststehend im Glauben. Es drückt aus, gekräftigt zu werden, also Kraft zu empfangen durch Gott. Und gegründet zu sein auf dem Felsen Jesus. Interessant ist, dass der, von dem wir hier in Vers 8 lesen, der will uns die Festigkeit durch Anfechtung wegnehmen. Spüren wir es? Der will uns das Nächste, die Kraft, wegnehmen. Er will uns kraftlos machen. Der in Vers 8, der will uns den Grund, den Boden unter den Füßen wegziehen. Merkt ihr das? Weshalb es hier in Vers 8 und 9 haben wir es mit einem zu tun, der unser Feind ist. Und in Vers 10 und 11 haben wir es mit dem Herrn der Herrlichkeit selbst zu tun, dem wir gehören. Wir gehören Jesu. Nicht nur in einer vorübergehenden Zeit der Periode, in einem Zeitabschnitt, dass wir sagen können, dann hört die Gegenwart Jesu wieder auf. Nein, die in Christo sind, sind und bleiben in Christo, weil sie Glied seines Leibes sind. Der Christus wird nicht zertrennt, sondern er wird zusammengefügt. Dieser geistliche Christus hat auch in der Lehre des Neuen Testaments nur eine einzige Eigenschaft, in der Zeit unseres irdischen Lebens zusammengefügt zu werden. Da gibt es dann bei Christo keine Scheidung mehr. Tja, ja. Dieser geistliche Christus ist in den Zustand des Perfektionismus getreten, wenn nach der Lehre des Neuen Testaments der Letzte gefunden ist, der zur Vollzahl der Heiden eingehen soll. Wenn dieser gefunden ist, betet, dass wir den finden. Das sage ich. Das ist die wichtigste Person hier unter uns Menschen. Wir brauchen den Letzten. Betet darum, dass sich bald der Letzte findet. Geschwister, dann geht's ab. Da warten wir drauf. Das ist unsere Hoffnung. Dann wird Christus kommen, um uns heimzuführen. Dann werden diese Herrlichkeit wir schauen, von der wir bisher in seinem Worte glaubend geredet und gehört haben. Dann sind wir dran, Geschwister. Das wird ein lautes Aufjubeln sein. Nicht allein. Die Hauptsache wird nicht sein, dass uns der von Vers 8, der läuft uns nie mehr der Quere, das sage ich euch. Nie mehr. Der wird in erhabenen Abstand, wird er in einen Zustand gebracht, von dem Gottes Wort sagt, dass sich vor ihm, vor unserem Herrn, jedes Knie beugen muss. Da wird er gebeugt, wie ein Nagel, den man krumm zieht. Und dann müssen jede Lippen bekennen, dass Christus Herr ist. Und jetzt kommt das Geheimnis der Gottseligkeit. Wir gehören als Glieder seines Leibes zu diesem geistlichen Christus, sodass die Ehre derer, die über Jahrtausende Gott die Ehre genommen haben und wir mit Christus dem Haupt als der geistliche Christus dastehen, die Ehre, die Gott zukommt, die nehmen wir mit als seine Kinder im Empfang. Von Myriaden zu richtender Engel und von Milliarden verlorener Menschen. Nicht wir, sondern Christus hat uns dazu berufen. Wir haben sein Wort. Es gibt Zeugnis von der kommenden Herrlichkeit des Christus. Es gibt keine größere Helligkeit als die Helligkeit des Christus. Denn Christus kommt in der Helligkeit des Vaters, steht geschrieben. Eine größere gibt es nicht. Der Sohn kommt in keiner kleineren Herrlichkeit als die seines Vaters. Und in dieser Herrlichkeit kommen wir, weil wir zu diesem Christus, weil wir Bestandteil des geistlichen Christus sind. Das ist schon eine Sache. Geschwister, da könnten die mir Millionen anbieten. Würde ich ganz stumm dran vorbeigehen. Die könnten mir Titel vermachen wollen. Die könnten ellenlang sein. Ich würde auf die andere Seite schauen. Ich habe das bessere Teil erwählt. Ich habe Jesus im Herzen und weiß, was mein Teil ist, wenn der Herr der Herrlichkeit kommt. Wir müssen uns mit diesen Gedanken auseinandersetzen. Wir werden hier hineingeführt. Wir müssen da gut Bescheid wissen. Wir sollen, es wird ohne dies noch eine gewaltige Überraschung geben, wenn Jesus kommt. Was kein Auge gesehen, kein Ohr, was in keines Menschen Herz gekommen ist, Gott hat es für uns bereitet. Da ist Überraschung. Wir nehmen nichts vorweg, wenn wir uns hier um Gottes Wort in dieser Weise bemühen. Die Überraschung wird elementar groß sein. Dass unsere Gedanken bei weitem nicht ausgereicht haben, solches auch nur in dem geringsten Schattenbilde uns vorzustellen. Deshalb sollen wir ihm widerstehen. Wie denn? Standhaft, durch Glauben. Er ist am Kreuz von Golgatha durch Glauben überwunden worden und der Vollender des Glaubens ist. In ihm ist er begonnen, der Glauben. Geschwister, diesen Glauben, den Abraham hatte, der kam von Gott. Der Glaube ist nicht von Menschen. Gott hatte dem Abraham den Glauben ins Herz gegeben. Das war ein gewaltiges Geschenk. Solch einen Menschen, in solch einem Glauben hat es noch nie gegeben wie unseren Vater Abraham. Deshalb haben wir ihn auch so lieb. Dieser Abraham benahm sich wie einer, der die Zeit der Ausgießung des Heiligen Geistes miterlebt hat.
obwohl die Zeit gar nicht da war.
Allein durch Glauben erlebte er solches. Nun haben wir den Geist Christi in unseren Herzen, so viele wie wir wiedergeboren sind, zu neuem Leben, zu himmlischem Leben, zu ewigem Leben. Und das wissen wir, weil wir den Geist Gottes haben. Und der Geist Gottes, wenn ich zum Beispiel die Bibel lese, da bezeugt der Geist Gottes meinem Menschengeist unaufhörlich, du bist solch ein Erretteter. Das ist für dich geschrieben. Du bist mit deinen Sünden zu Jesus gekommen, du hast sie bekannt. Du bist sein Kind, du bist errettet. Das bezeugt der Geist Gottes meinem Menschengeist. Das ist das, was Paulus im Römerbrief sagt. Dass Gottes Geist unserem Geist Zeugnis gibt, dass wir Kinder Gottes heißen. Das haben wir nicht aus uns selbst gemacht, sondern das ist das Zeugnis Gottes in seinem Wort. Und deshalb stimmt's. Da gibt es solche, die sagen, das ist ja Überheblichkeit. Wie können die nur behaupten? Wie kann der nur sagen, er hätte den Geist Gottes? Das hat so eine junge Dame vielleicht von 18 oder 19 Jahren in München das letzte Mal zu mir gesagt. Die sagt, wie können Sie sich das anmaßen? Da habe ich gesagt, ich möchte Sie mal bitten, dass Sie mir ganz gut zuhören. Gestatten Sie mir, dass ich von mir selbst sage, dass ich der Sohn meines Vaters bin? Sagt sie, ja. Ist das Überheblichkeit? Ist das Überheblichkeit? Sagt sie, nein, das nicht. Da habe ich gesagt, mein Vater ist im Himmel. Ich bin wiedergezeugt durch den Heiligen Geist. Das weiß ich genauso sicher. Ich weiß es noch sicherer. Ich möchte nicht näher darauf eingehen. Das weiß ich sicherer. Nämlich bei dieser Geburt, da war ich selbst dabei. Das habe ich miterlebt. Das andere, das muss ich meinen Eltern glauben. Ich glaube sie. Das muss ich den, jawohl, das muss ich glauben, dort, wo man die Geburtsregister führt, nicht wahr? Ich war dort dabei ohne Verstand, nicht wahr? Ich glaube es, weil man es mir sagt. Ich glaube es deshalb, weil ich viele Merkmale in der äußeren Form vielleicht von meinem Vater und von meiner Mutter trage, noch mehr. Ich trage ihr Fleisch und Blut. Aber noch sicherer weiß ich, dass mein himmlischer Gott mein Vater ist, der mich zu einer Wiedergeburt gebracht hat, wiedergezeugt. Erst die Zeugung durch den Heiligen Geist und dann die Geburt. Nicht umgekehrt, weil Gott ist keine Unordnung. Und da bin ich persönlich Zeuge, das ist hochinteressant. Ich bin persönlich Zeuge, wie Jesus durch seinen Geist in mein Herz gekommen ist, musst du erleben. Natürlich kann ich diesen Mädel das nicht erklären. Ganz einfach deshalb, weil der natürliche Mensch nichts vernimmt. Der vernimmt doch nichts, was vom Geiste Gottes ist. Wie soll ich es der noch sagen? Ich habe mir Mühe gegeben. Die wurde dann bösartig zu mir. Ja, was soll ich denn noch machen? Nicht? Ich kann ihr nur das sagen, was auch Gottes Wort sagt. Aber wenn sie es nicht glaubt, dann soll sie es sein lassen. Aber sie hat die Möglichkeit, es zu glauben, denn ich musste im Glauben zu Jesus kommen, um teilhaftig zu werden. Dieser herrlichen Freude in Jesus. Ja, die müssen wir haben. Wir müssen Jesus im Herzen haben, das andere ist alles Käse. Uns rettet keine Philosophie, mag sie noch so gut sein. Uns Menschen retten keine Erdenerlöser außer Jesus. Es ist in keinem anderen das Heil, in welchem wir errettet werden. Da heißt es nicht können, sondern müssen. Das müssen wir, jawohl. Und wenn wir das nicht tun, nun, da sind wir doofer wie die Deppen, die da irgendwo eingesperrt werden. Nun, wenn wir nun durch die Gnade Gottes den Verstand mitbekommen haben, dann sollten wir auch den Verstand unter die Zucht des Christus stellen. Wir sind erlöste, errettete Kinder Gottes und da freuen wir und dienen ihm, unserem Herrn, mit ganzem, jawohl, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstande. Wir geben uns ihm hin, unseren Herrn, weil er für uns die Herrlichkeit des Himmels bereitet hat und bald wird er kommen. Wir haben ja hier festgestellt, heute Abend, es dauert nicht mehr lange, wir suchen nur noch den Letzten. Und betet darum, dass wir bald den Letzten haben. Es ist nämlich weit dran. Es ist nicht mehr 5 Minuten vor 12. Nein, nein. Geschwister, das ist an der Uhr, der steht schon senkrecht, das sage ich euch. Und da geht es nur noch um Sekunden, nicht mehr um Minuten. Das Ding steht schon ziemlich steil. Wir wollen hier keine Prognosen aufstellen. Das steht uns nicht zu, auch keine Recherchen. Das machen wir nicht, weil das Unsinn ist. Aber wir haben aufgrund der eigenen Mitteilungen des Wortes Gottes so viel, dass wir behaupten können, dass der Jesus bald kommt. Das möchte ich nur sagen. Und deshalb müssen wir die letzten Tage auskaufen, die letzten Zeiten, die da schwer sein werden, sagt Paulus. Die Menschen werden eigenliebig sein. Geschwister, ich habe noch niemals so viel Eigenliebe gesehen wie in heutigen Tagen. Das ist ein Prozess, der sich in etwa 6 Jahren vollzogen hat. 6 bis 7 Jahre. Davon die letzten 3 Jahre hat sich's überschlagen. So etwas war noch nie da. Die haben nur noch einen Sinn. Wisst ihr, das ist das Zeichen dieses Tieres. Die haben nur noch ihren eigenen Vorteil, ihre eigene Größe und ihr eigenes Gedankengut. Und das bringt die Menschen vom Kreuz und damit von der Erlösung durch Jesus weg. Die wollen nicht mehr glauben. Die sagen, das ist was Altmodisches. Und 1972 sind wir bereits fortgeschritten. Das stimmt zwar. Ha, wir sind weit fortgeschritten. Wir sind bald am Endgericht angelangt. Jawohl, so weit sind wir fort. Und das, was wir hier haben, das ist nun das ganze Geschlecht des Gerichts, das wir um uns haben. So wie Gott seine Gemeinde zubereitet auf den Tag seiner Erscheinung, so bereitet der Antichristus seine Gemeinde zu. Jawohl, das ist auch eine Gemeinschaft. Das ist die Braut des Antichristus, diese Gerichtsbraut, die zubereitet wird für das Feuer Gottes, das geoffenbart ist, den abtrünnigen Engeln und solcher, die dem Wort des Evangeliums nicht Folge geleistet haben. Wir müssen das sagen, das ist kein altmodisches Evangelium. Das ist das Evangelium. Im Evangelium haben wir 2 Aspekte. Erstens die Liebe Gottes und zweitens das Gericht sitzt dicht beieinander. Es ist nur das halbe Evangelium, wenn ich von der Liebe Gottes rede. Und es ist nur das halbe, wenn ich nur das Gericht brächte. Beides ist da. Wir haben in Jesus, von dem geredet wurde, als er in die Welt kam, da war er noch nicht da. Da hieß es, dass er gesetzt sein wird oder war da gerade. Zu Beginn, dass er gesetzt sein wird zum Aufstehen und zum Fall vieler. An Jesus scheidet sich alles. Solche, die ewiges Leben haben, zur Rechten, und solche, die ewiglich verloren sind, links, sind die Linksaußen. Der Jesus möchte uns Gnade schenken, dass wir ganz klar erkennen, dass heute, was heute geschieht, ausgerüstet ist mit dem Geist des Tieres. Keine Liebe mehr zueinander. Keine ohne natürliche Liebe, sagt der Apostel. Geschwister, das ist nicht die Liebe des Christus, sondern die haben noch nicht mal mehr menschliche Liebe, die uns schöpferisch von Natur aus gegeben ist, mitsamt dieser Liebe der Mensch auch in die Sünde gefallen. Selbst diese Liebe ist nicht mehr da. Wenn wir in die Zeitung hineinschauen und lesen, da haben wieder Eltern ein 2-jähriges Kind tot gemacht. Und das geht ja unaufhörlich. Ich weiß gar nicht, was los ist. Wir müssen das nur mal lesen. Das ist ja furchtbar. Ich komme da gar nicht mit. Es geht mir nicht. Ich kann es auch nicht 2-mal lesen. Das geht mir zu sehr ans Herz. Ich will es auch gar nicht lesen. Ich stelle nur fest, dass das jenes ist, von dem Gottes Wort prophetisch vorausgesagt hat, dass es kommen wird. Heute ist es da. Paulus sagt, am Ende der Zeiten wird solches kommen. Heute haben wir es da.
Und das geht hinein bis in die Familien der Gläubigen.
Es geht mitten hinein. Geschwister, Kopf hoch. Jesus kommt bald.
Halleluja.
Wir sollen gefestigt, wir sollen vollkommen gemacht werden durch Befestigung, Kräftigung, Gründung. Denn ihm, Jesum, wird jetzt Vers 11, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht in die Zeitalter der Zeitalter. Amen. Ihm gehört die Herrlichkeit und die Ewigkeit. Das andere ist alles vergänglich, ein sichtbarer Trend. Wir freuen uns, dass wir Jesum haben und durch ihn haben wir nun ewiges Leben. Also es rentiert sich. Wer in unserer Mitte heute das Wort des Evangeliums gehört hat und weiß, dass er den Heiligen Geist nicht hat, ich möchte ihn bitten, dass er hier draußen heute Abend zu mir kommt. Ich würde nicht hier rausgehen, ohne das Entscheidende im Herzen zu haben, Jesus absolut. Kinder, es macht keine halben Sachen, ich sage es euch. Diese Menschen, die das Evangelium gehört haben, die haben den Weg zum Heil und zum ewigen Leben gewusst. Und die davon nicht Gebrauch gemacht haben, die stehen einmal in die Zeitalter der Zeitalter, in die Ewigkeiten der Ewigkeiten, anklagend sich selbst, nicht andere. Heute können wir immer andere anklagen. Da wird sich jeder selbst anklagen. Das ist das, was wir auch in Matthäus Kapitel 7 haben, wovon Gottes Wort redet, nämlich von diesem Wurm, der da nicht mehr stirbt. Das ist der nagende Wurm der Selbstanklage. Du hast's möglich, du hättest, aber hast's nicht. Freie Willensentscheidung. Sind wir überrascht, dass uns Gott ernst genommen hat. Dein Reden, dein Verhalten, auch wenn du nicht zu Jesus kommst, Gott nimmt dich ernst, auch in dieser Entscheidung. Das ist bitterer Akzent, aber Wahrheit. Und wir halten dafür, die Wahrheit, auch wenn sie hart ist, nur zu sagen, wer nicht gewiss ist hinsichtlich der Errettung seiner Seele, wir können dich nicht retten, das denk ja nicht. Wir sind nicht in der Lage, auch nur einen zu retten. Nein, nein, ich nicht und ich halte andere nicht dafür. Gottes Wort bestätigt. Aber einen halte ich dafür und das ist Jesus, der vermag zu retten. Das bestätigt auch Gottes Wort. Und deshalb, weil ihm die Herrlichkeit, das ist sein Fluidum, seine ganze Umgebung, Herrlichkeit Gottes in der Höhe. Und die wollen wir hier schon genießen. Das steht dann dahinter, Amen. Das heißt auf Deutsch, auf das es geschehe. Das geschieht, da könnt ihr euch darauf verlassen. Wenn ihr euch auf noch nichts verlassen habt, wenn ich es genau nehme, dann müsste ich eigentlich sagen, ich traue mir selber nicht. Das wäre eigentlich die präziseste Form von Vertrauen oder Nichtvertrauen mir oder dem Herrn gegenüber. Da müsste ich sagen, ich traue mir selber nicht. Aber einem traue ich, das ist Jesus. Weil ich weiß, dass er die Wahrheit ist. Weil ich weiß, dass er die Macht hat. Weil ich weiß, dass er absolut Licht ist. Dass gar keine Finsternis in ihm ist. Müssen wir ganz genau wissen, wem wir gehören. Nun, durch Silvanus, das heißt Silas, durch diesen Silas, das ist der Silvanus, da kommen die ersten zwei Buchstaben Sie, S-I-L, die ersten drei Buchstaben, dann das A und das letzte, hinten ist ein S. Das heißt Silas von Silvanus. Das ist eine Kurzform wie von Friedrich der Fritz, so ungefähr. Der Silas, der uns im Neuen Testament an vielen Stellen gezeigt ist, ist der Silvanus hier. Das ist der Silvanus. Das ist ein toller Kerl gewesen. Von dem wird gesagt, dass er ein treuer Bruder war. Und der Petrus hält dafür, dass er mit wenigen geschrieben hat, zu ermahnen, bezeugend, dass nur solches, was wir jetzt behandelt haben, die wahre Gnade Gottes ist, in welcher ihr steht. Interessant ist, dass es Urtext steht in ihr. Das ist,
Diese drei Wörter steht in ihr, ist nochmal eine Ermahnung. Ist interessant, wie man nicht nur allein die Mitteilung des Wortes hat, sondern auch die Wortstellung im Urtext, die hat dann in sich nochmal eine Ermahnung. Weil wir gerade bei der Ermahnung sind. Das Wort Gottes, wenn es auch in wenigem geschrieben ist, es soll uns ermahnend gebracht werden, aber auch als ein Zeugnis, bezeugend. Und so wie nun Petrus ein Zeuge ist in der Ermahnung, so sollen wir auch die Menschen ermahnen. Nicht, dass wir sie ermahnen, was sie alles verkehrt machen. Das nicht, das ist hier nicht die Ermahnung. Sondern wir sollen sie ermahnen, sich von der Liebe des Christus überführen zu lassen. Und wenn wir da ein richtiges Zeugnis sein wollen, dann müssen wir selbst mit Jesus, und zwar ganz klar gehen. Das ist logisch, das leuchtet uns sicherlich ein. Dann müssen wir selbst solche sein, die die Liebe des Christus ausstrahlen, die damit was merken von Jesus in uns. Wenn die das schon sagen, so möchte ich nicht werden, nicht, Geschwister, dann sind wir auch kein Zeugnis. Da werden Menschen irregeleitet dann, an uns und durch uns. Aber wir sollen ja solche sein, die hinleiten, die Verlorene hinleiten zu Jesus. Und nun grüßt er sie, die Mitauserwählte in Babylon, das heißt die Gemeinde in Babylon, Babylon der Ausdruck für Rom, in der Urgemeinde wurde Rom als Babylon bezeichnet und auch dafür gehalten. Aus Rom kam der ganze Modernismus. Aus Rom kam so alles her, was gegen Israel gestellt war. Deshalb auch die Besetzung Israels durch die römischen Truppen. Also in jeder Weise steht Rom im Kontrast zu Israel. Das sind die beiden Pole. Diese Berührungspunkte, die in der Prophetie der Endzeit noch einmal gewaltige Geschehnisse aufkommen lassen. Denn von diesem Babylon wird von der Hure gesprochen, die vernichtet wird. Und von Jerusalem wird geredet, dass der Gräuel der Verwüstung an heiligem Orte gesehen wird. Endzeitgeschichte. Beide Städte, Endzeitgeschichte. Mehr will ich jetzt nicht drüber sagen. Dann grüßt auch noch der Markus. Mein Sohn, sagt er. Wenn er hier von meinem Sohn redet, deutet das hin, dass der Petrus ihn zu Jesus geführt hat. Geistlich zum Herrn geführt. Damit sein Sohn. Wir sollen nicht nur Väter, sondern wir sollen Urväter werden, damit der Name des Herrn verherrlicht wird. Dann heißt es, grüßet einander mit heiligem Kuss, dem Kuss der Liebe. Wir haben eine Parallelstelle in Römer 16, Vers 16. Wir haben natürlich hier auch eine orientalische Sitte, das möchte ich auch mit verbinden. Wenn wir mitgeteilt bekommen haben, dass das eine oder andere getan wurde, im Neuen Testament, dann haben wir auch sehr viel Sitte dabei, orientalische Sitte. Und das hat aber auch heute noch Gültigkeit, es ist ein Brauch, der nicht in einer Form Anwendung finden sollte, sondern er sollte der Ausdruck des Herzens sein. Wenn es hier heißt einander, ist es offenbar, dass nicht die Brüder, die Schwestern da küssen sollen. Friede euch allen, die ihr in Christo seid. Friede. Und das ist die Zeit, in der wir auch heute leben. Wir schreiben heute den 21. Heute ist Winteranfang, aber es hat nichts mit Winter zu tun, sondern der Friede kommt nicht durch den Winter, sondern durch Jesus. Und es jährt sich nun zum bald 2000. Mal, dass der Jesus als Mensch auf diese Erde gekommen ist, und wir preisen seinen Namen und wir brauchen eine Begegnung mit ihm. Aber passt auf, Geschwister, es gibt fromme Leute, die sagen, wir brauchen eine Begegnung mit dem in der Krippe. Nee, mit dem braucht keine Begegnung. Ich brauche mit ihm eine Begegnung am Kreuz, nicht in der Krippe. Wo steht denn das geschrieben? Dass der Jesus in der Krippe lag, nahm seinen Anfang in der Fleischwerdung des Sohnes Gottes. Aber dort, wo eine Überwindung unseres eigenen Bösewichts ist, das ist am Kreuz. Denn dort hat Jesus sein Leben gelassen, nicht in der Krippe. Er hatte kein Leben gelassen. Aber am Kreuz hat er überwunden und durch sein Blut hat er Frieden gemacht, nämlich durch das Blut seines Kreuzes. Ich glaube, dass wir nun noch einiges hier drin haben.
Ja, wie ist das zu verstehen in Vers 10? Nachdem ihr eine kleine Zeit gelitten habt, ist das nur für die damaligen Jünger gemeint oder für die Drangsal?
Ja, ja. Ich meine gerade Folgendes. Ich möchte es mal so sagen, aber das ist nun mehr Auslegung von mir. So stammt so von mehr von mir. Nicht, dass jemand sagt, das müsst nun unbedingt, ihr könnt es prüfen, ob ihr eine andere Auffassung seid. Das lasse ich auch gehen. Ich meine, der Petrus schreibt, er schreibt in Vers 10 und Vers 11, das was Helmut jetzt meint, nachdem Vers 8 und 9 vorausgegangen ist, Vers 8 und 9 die Anfechtung, und nun bezieht er sich in Vers 10 auf diese Leiden, auf die Anfechtungsleiden. Und von denen sagt er, dass sie nur kurz sein sollen. Er wird euch in dieser Sache vollkommen machen, er wird euch befestigen, er wird euch kräftigen, er wird euch gründen. Also sehen wir, dass eine solche Prüfungszeit der Anfechtung eigentlich auch nur eine vorübergehende ist, von einem zeitlichen Anfang und einem zeitlichen Ende, auch in dieser Ehrenzeit. In dem Augenblick, wo wir gefestigt, gekräftigt und gegründet sind, im Glauben, in einer Situation, die gottgemäß ist oder verläuft, wird diese Prüfungszeit sicherlich am Ende sein. Dann ist das Erbetene eingetreten. So etwas sehe ich hier. Petrusbrief, der hat, ist interessant, nicht? In Kapitel 1, Vers 13 heißt es, deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Und jetzt kommt's, seid nüchtern. Wenn wir die Lenden unserer Gesinnung nicht umgürtet haben, sind wir unnüchtern. Ne? Und dann kommt Kapitel 4, Vers 7, da heißt es, dass wir nüchtern sein sollen, selbst zum Gebet. Und in Kapitel 5, Vers 8, da wird die Nüchternheit verbunden mit dem Wachsamsein, Wachen. Das sind die drei Ermahnungen, nüchtern zu sein, im Petrusbrief. Ist doch interessant. Und was dazu zu sagen. Zunächst, Hermann hat eine Frage offen gelassen. Wie ist das möglich, sagt er. Das Erste, wie ist das möglich? Mit der Verklagung da. Nun, ich möchte nicht viel dazu sagen, aber vielleicht müsste man weniger die Dinge untersuchen, sondern feststellen, ob überhaupt Leben aus Gott da ist. Und das unterbleibt meistens. Man gerät in einen Gefühlsstrom. Dieses Gefühl schreit heute nach Hasch, morgen nach Heroin. Und übermorgen nach Jesus. Von Herrn Jesus wird gesagt, im Neuen Testament, er vertraute sich ihnen nicht an. Zack. Wir hatten damals zehn junge Schwestern. Und die gingen heraus. Und die wurden dann müde. Und schliefen ein. fünf davon, die wussten, dass sie den Heiligen Geist hatten. Die anderen fünf, die waren auch eine Gruppe. Denn Gottes Wort gruppiert sie. Beachten wir bitte. Das Wort Gottes gruppiert. Wir könnten jetzt zur Frage kommen, wieso nahmen die fünf Klugen die fünf anderen mit? Das ist ganz einfach. In dem Augenblick, wo wir selbst nicht klar genug stehen, um die Dinge zu sehen, das merken die fünf Törichten. Und die bringen ein wunderbares Wort. Das klingt ganz Jesus ähnlich, aber es ist nicht Jesus. Die sagen, ihr müsst Liebe üben. Und weil Gottes Wort die Lieblosigkeit verbietet, haben sie die anderen fünf mitgenommen. Der Jesus will nicht, dass wir Gemeinschaft haben mit dem Törichten. Zwar sind wir alle von Natur aus töricht, denn Gottes Wort bestätigt, dass Gott das Törichte auserwählt hat. Aber wir müssen auserwählt sein. Töricht können wir ruhig sein. Aber auserwählt müssen wir sein. Und wenn wir nicht auserwählt sind in Jesus, dann ist es natürlich bitter. Bitter schief alles. Ne? Und wir sehen auch, dass jene, die nun nicht die Auserwählung in Jesus erlebt hatten, dann dem Bräutigam nicht begegneten. Matthäus 25, Vers 1 bis 13. Dort haben wir diese Geschichte mit diesen 10 jungen Schwestern. Die waren alle 10 im Glauben, die glaubten alle. Aber die 5 beriefen sich auf die äußere Form. Man muss Liebe üben. Aber wisst ihr, Geschwister, da kann man nur auf dieser Erde ein Stück weiterkommen. Diese Liebe, diese vorgetäuschte Liebe reicht nicht bis zur Begegnung des Bräutigams. Beweis? Matthäus 25. Wir müssen die Liebe Jesus selbst im Herzen haben und das verbindet uns mit Jesus. Nicht von der Liebe reden, sondern die Liebe des Christus muss in unserem Herzen drin sein. Da muss es richtig positiv rumoren, dann ist es richtig, jawohl. Da soll kein Mangel da sein. Und deshalb müssen wir uns ausstrecken nach Jesus. Je ähnlicher wir ihm werden, umso gewaltiger wird unser Herz voll Jesus. Lasst es richtig überlaufen. Bei Gott ist kein Mangel. Lasst es überlaufen in Jesus. Da kriegen nämlich die anderen was ab. Solange wie wir und das selbst für uns brauchen, läuft es nicht über. Nicht wahr? Wenn wir Jesus so voll kippen, immer wieder und eines Tages läuft es über und das Überlaufende ist dann für den nächsten Tag. Wenn wir es selbst angefüllt sind mit Jesus, dann können wir anderen zum Segen werden und nicht umgekehrt. Das ist die Not. Das ist das Problem, dass solche in der Jesus-Nachfolge den Heiland verkündigen, die noch gar nicht von Jesus angefüllt sind, sondern die sind nur angefüllt im Munde. Und das zählt vor Gott nicht. Das ist das Interessante. Diese 5 törichten Jungfrauen, ich kann es euch sagen, die hatten ein gewaltiges Zeugnis. Sie hatten das Zeugnis, dem Bräutigam entgegenzugehen, im Glauben. Jetzt müsst ihr nur noch sagen, was hat ihnen gefehlt. Nur noch eins. Und um das eine festzustellen, Geschwister, um das eine fest, brauchen wir selbst seinen Geist. Den Geist Gottes. Nur durch den Geist Gottes können wir feststellen, ob es Kinder Gottes sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen.